Kapitel 2. Das Schicksal muss nicht immer wie im zweiten Akt von Macbeth an ein hohes schottisches Burgtor wummern. Es kann auch ganz ordinär mit der Post kommen. Ich hätte den Brief in dem lichtlosen, vermüllten Abgrund des Kastens hinter den Angebotszetteln der Baumarktketten mit ihren ewigen Motorsägen, Preis, Tiefstandsannoncen fast übersehen. Eine Einladung. Nicht handgeschöpft, auch nicht handgeschrieben, sicher aber handgefaltet. Sehr geehrter Herr W., las ich, es ist uns ein Bedürfnis und eine Freude, Sie als Gast zu unserem Symposium Dichter, Dramen, Diktatur, Nebenwirkungen und Risiken der Untergrundliteratur in der DDR einzuladen. 20 Jahre nach der Wende ist der Zeitpunkt gekommen, der verfolgten und unterdrückten Literatur in der ehemaligen DDR eine Stimme zu geben. Gerade Ihr Werk bezeugt in exemplarischer Weise, welchen Widrigkeiten junge und kritische Literatur im Realsozialismus ausgesetzt war. Heute sind die Schikanen und Repressionen, unter denen Sie gelitten haben, Geschichte und vielenorts vergessen. Deswegen wollen wir Zeichen setzen, und zwar mit unserer Veranstaltung Dichter, Dramen, Diktatur am 8. November 2009 im Demokratischen Haus. Sie, sehr geehrter Herr W., würden uns eine große Freude bereiten, wenn Sie die Einladung zu einer Lesung mit anschließender Podiumsdiskussion annehmen und wir Sie als Gast auf unserem Symposium begrüßen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Annika Schneider, VUUD, Verein der unbekannten Untergrunddichter Deutschlands. Guter Scherz oder schlechter Scherz? Das war hier die Frage. Ich las den Brief mehrmals, erst lachend, dann prüfend, schließlich einigermaßen betroffen. Schikanen und Repressionen. Ich hatte keinen Schimmer. Lesung? Anschließende Podiumsdiskussion? Vielleicht noch mit Autogrammstunde? Was konnte das sein? Was sollte das werden? Als Schriftsteller war ich bisher nicht auffällig geworden, auch nicht als Unterdrückter. In der DDR? Du meine Güte. Mag sein, es war, möglicherweise, etwas zu viel Alkohol gewesen in letzter Zeit. Nicht ausgeschlossen, dass ich im Suff von mir als dem großen Undercover-Poeten der DDR schwadroniert hatte, dem das berühmte Denkmal des unbekannten Untergrunddichters gewidmet ist oder schleunigst gewidmet sein sollte. Dem Verfolgten und Schikanierten, dem Beschatteten und ja, dem Verbannten. Alle Werke weg, von der Stasi verboten, vernichtet. Inklusive Faust 3 und die ganz neuen Leiden des jungen W. Biermann reloaded, diesmal ohne Seehundbart. Vielleicht hatte ich auch, die Wahrheit ist nicht immer Gold, einen handfesten schizoiden Schub, der mich hier erstmals heimsuchte und befand mich bereits mitten in einer dieser ominösen Parallelwelten, in denen man Briefe bekommt und Einladungen zum Abendessen mit Solzhenitsyn und dem Sultan von China. Einen Anruf später wurde alles klar. Beziehungsweise vollends verwirrend. Eine banale Verwechslung lag nicht vor, kein Schnitzer bei der Post, kein Buchstabendreher im System, leider. Ich war gemeint. Hocherfreut, so schnell von mir zu hören, erklärte mir Frau Schneider von den unterdrückten Untergrunddichtern den Ablauf der Veranstaltung, wer alles dabei sein würde und was ich zu tun hätte. Dass Sie kommen, sagte sie beschwingt und wie in Vorfreude auf singuläre Ereignisse, freut uns wirklich. Wenn Sie vielleicht ein wenig erzählen könnten, wie es Ihnen so ergangen ist all die Jahre, das wäre toll. Kein Problem, das kann ich machen, sagte ich. Aber wen soll das interessieren? Da sorgen Sie sich mal nicht. Ach ja, und vorher lesen Sie so etwa eine halbe Stunde aus Ihrem Werk. Von welchem Werk sprechen Sie? Na, Sie stellen Fragen. Von Ihren Geschichten natürlich. Das Telefonat begann, Grenzbereiche des Irrealen zu touchieren. Ich sagte, es gebe keine Gedichte von mir, könne keine geben und falls es doch welche gebe, dann seien sie eben nicht von mir. Sie erklärte, dass sie das nicht glauben könne, dass sie schließlich gelesen habe und dass ein Irrtum daher ausgeschlossen sei, es sei denn, sie irre. Ich wusste nichts, sie wusste alles, unter anderem dies. Die Gedichte, angeblich von mir, waren soeben in einer Anthologie verbotener Lyrik aus der DDR erschienen. Es lägen außerdem Berichte vor zu meinem Fall, die ich kennen müsse, jedenfalls kennen müsste. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie die nicht kennen? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Sie sind doch Herr W.? Ich gehe davon aus. Ich spreche von Ihnen, von Ihrem Fall. Ich fühlte mich allmählich in eine unkomfortable Defensive gedrängt. Sagen Sie mal, haben Sie nie Akteneinsicht beantragt? Fragte sie. Nie. Nie? Ja, warum? Das war mir alles immer zu, wie soll ich sagen, blöd. Kein Grund zu nörgeln. Es lag solide in der Hand. Der Einband außen grau, der Titel in blauer Schrift, drinnen vor der Tür. Darunter Gegengedichte gegen die Gegenwart. Die unbekannten Untergrunddichter der DDR 1970 bis 1990. Eine halbe Stunde nach dem Anruf hatte ich das schmale Bändchen erworben und durchblätterte die Seiten gleichzeitig vorwärts und rückwärts auf der Suche nach einem einzigen Namen, meinem. Natürlich tauchte er nirgendwo auf, kein einziges Mal, auch nicht im Inhaltsverzeichnis, war ja klar. Nirgends, sowieso lächerlich, was für ein Unsinn, stopp! Da stand er eben doch, auf Seite 84, ohne jeden Zweifel, klar und deutlich, Buchstabe für Buchstabe, fehlerfrei, richtig. In Edgar Allan Poes Erzählung »Sturz in den Mahlstrom« ergraut ein Schiffbrüchiger innerhalb von Minuten. Und in Goethes »Faust« macht der alte Prof nach einem aus dem Ruder gelaufenen One-Night-Stand erstmal eine Zeitreise ein paar Jahrhunderte rückwärts um die Ecke. Ich meinerseits hielt dieses Buch in den Händen und kam mir vor wie ein ferngesteuerter NASA-Roboter, der mit zeitlupenhafter Mechanik einen Gegenstand aus dem Marssand klaubt, der eine merkwürdige Botschaft enthält. Mögliche Exekution des Konjunktivs. Ich habe einen der Liebsten, und diese Liebste ist schön. Ich wollte, ich könnte mit der Liebsten mal um ein paar Ecken, mal hinter die Hecken, von hier bis nach Drübsten gehen. Tja, tja, und nochmals tja. Mein Gedächtnis startete schwach, sprang aber immerhin an. Ewigkeiten passierten die interne Rückschau. Jahrzehnte zogen vorüber. Staaten verschwanden, Mauern fielen um. Die Weine wurden billiger, die Haare länger. Ich sitze am Computer. Nein, natürlich falsch, an der Erika. Da ist das gelbe Gehäuse, da das schwarz-rote Farbband und ich tippe. Und was tippe ich? Ich kann es leider nicht sehen. Es wird doch nicht dieses Gedicht gewesen sein. Ich will nicht übertreiben und behaupten, dass mein Leben in Turbulenzen geriet. Aber die Ereignisse fingen an, sich zu verketten. Brief, Telefonat und Buch, darin das Gedicht, von dem ich a. nichts mehr gewusst hatte und b. mich fragte, wie es ausgerechnet in diese Sammlung kam. Soweit mir von mir bekannt war, hatte ich jene präpotent postpubertären Sehnsuchtsreime, mit denen ich in früher Jugend mich selbst auf meine Sensibilität aufmerksam machte, weder jemandem gezeigt noch jemals je veröffentlicht. Ich hatte lediglich, wie mancher junge Mensch, der sich mit der Herausforderung konfrontiert sieht, Liebesbriefe schreiben zu wollen, ein paar gefühlsbetonte Verse ersonnen, vor allem um damit die Seiten zu füllen. Wenn das der Untergrund war, von dem aus die DDR lyrisch attackiert wurde, dann war er sehr, sehr schmal. Unter dem Gedicht erblickte ich Anmerkungen, die Wissenswertes über meine Person und interessante Neuigkeiten auch für mich enthielten. W., Jahrgang 1965, Berlin, Student, von 1981 bis 1989 von der Staatssicherheit operativ bearbeitet. Mitglied der Untergrundgruppe Gruppe 61, Manuskripte beschlagnahmt und zum Teil vernichtet. Nach Veröffentlichung der Gedichtsammlung mögliche Exekution des Konjunktivs strafrechtlich verfolgt. Abgesehen von Jahrgang, Ort und Tätigkeit war alles entweder falsch, hanebüchen, Quatsch. Oder ich hatte, wenn das so war und stimmte, tatsächlich einen bizarren biografischen Blackout. Immer wieder geistern Leute durch die Medien, die eines Tages an abgelegenen Stränden auftauchen, ohne zu wissen, wer sie sind und woher sie kommen. Manche monologisieren in astronomischen Formeln, andere sind virtuose Pianisten von Werken, die niemand kennt. Warum sollte ich kein verfolgter Untergrunddichter sein, der sich selbst und der Welt abhanden gekommen ist? In meinen Erinnerungen war die DDR weit weg und irgendwo im Umfeld des Ersten Weltkriegs abgestiegen. Mit den Jahren wurde sie immer fremder, immer fragiler. Wie eine Zeit vor der Zeit, eine zerplatzte historische Blase, ein entrückter Traum von praktisch nichts. Ein Film, den man lange nicht gesehen hat. Zuerst verblassten die ohnehin schon blassen Farben, mit denen er einst koloriert war. Dann wurde alles schwarz-weiß. Der Plot wurde lückenhaft, die Dialoge dünnten aus. Es gab nur noch Hauptrollen. Schließlich blieb eine Szene übrig, die aber leider, Verwechslung, aus einem anderen Film stammte. Man weiß nicht mehr, wer zuerst geschossen hat. Wurde überhaupt geschossen? Und welche Rolle spielte diese Mauer? Langsam verschwand der Ton und der Film erwies sich als Stummfilm. Die Namen der Darsteller lagen auf der Zunge. Man kriegte den Titel nicht mehr zusammen. Schließlich nannte man ihn nur noch diesen Film und wusste nicht mehr, ob man ihn je gesehen hatte. Was mich betraf, muss zusätzlich veranschlagt werden, dass die DDR nie mein Lieblingsfilm gewesen ist. Eindeutig zu lange Monologe, zu viele Massenszenen. Jede sah gleich aus, die Handlung zog sich immer weiter hin bis morgen, übermorgen und in 5 Jahren. Und was dazwischen passierte, war uninteressant. Ich vergaß das alles mehr oder weniger von selbst. Je länger der DDR-Streifen zurücklag, umso unrealistischer, unglaubwürdiger wurde er. Die Biografie zerfiel, als wäre das Leben eine Diätzeitschrift in ein Davor und ein Danach. Immer mal gab's, plötzlich und unerwartet, wie in Todesanzeigen, dubiose Erinnerungsflashs. Der Geruch in Billig-Drogerieketten reanimierte ausgerechnet die Intershops wieder. Läden mit Westwaren für Westgeld, durch die immer ein penetrantes Odeur von Weichspüler, seidigem Parfum und Haarlack waberte, und ich sah die Schlangen, die es sogar hier gegeben hatte. Zumeist Rentner in grauen Mänteln, aus Katzenhaarimitaten, und ich überlegte, was sie damals wohl gekauft hatten, und mir fiel ein: Luftschokolade. Da war die Flasche Balkanfeuer, die seit einer Ewigkeit im Keller herumlag, ein bulgarischer Dessertwein, rot, aus Karl-Marx-Stadt, EVP, 5,90 €. Als Marcel Prousts Erzähler von seinen Sandtörtchen den Petit Madeleine naschte, zuckte er in der Sekunde, da sie den Gaumen berührten, zusammen, durchströmt von einem unerhörten Glücksgefühl, das mit einem Schlag, er vergleicht es mit der Liebe, die Wechselfälle des Lebens gleichgültig werden ließ, seine Katastrophen ungefährlich, seine Kürze imaginär, und das ihn erfüllte mit der köstlichen Essenz der Erinnerung. Bei mir flutschte der Korken, grauschwarz angelaufen, raus wie geölt, die Nase meldete schwerste Harztöne, und dann, oha, spuckte ich das Gebräu, das ich beinahe gekostet hätte, in einem beachtlichen Bogen so weit wie möglich in die Kellerecke. Auch lange Flure in Krankenhäusern hatten Zeittunnelqualitäten. Flackernde Neonlampen an der Decke, hellgrün gestrichene Wände, Bonawachsmilieu, um immer wieder neue Ecken führende Schilder, verschlossene Türen und ernst herumschreitende Ärzte, die einen keines Blickes würdigen, an den Wänden Bilder mit albernen, von Pseudo-Kinderhand gemalten Sonnenaufgängen, ein Warteraum voll mit Leuten, alle mit der Gewissheit, dass sie nie aufgerufen werden, dass nie eine Schwester kommen wird. Aber auf einmal ist sie eben doch da, hellblauer Kittel, schmucklose Hochsteckfrisur, und sie ruft in dieser alten, intoleranten Masche halb fragend, halb vorwurfsvoll einen Namen. Meinen Namen. Herr W., bitte? In der folgenden Woche mied ich meinen Briefkasten demonstrativ und marschierte kalt lächelnd an ihm vorbei. Wer weiß, welche Enthüllungen er, meine Person betreffend, noch parat hatte. Vielleicht war ich der Entdecker der Spreewaldgurke? Das Körperdubel des Ampelmännchens? Am 7. Tag wurde es mir zu albern und ich wagte es doch. Die üblichen Rechnungen, die übliche Reklame, die üblichen Prospekte, darunter allerdings einer, den ich früher garantiert übersehen hätte. Expeditionen in ferne Zeiten, Reisen an ferne Orte, wo sie schon einmal waren, ohne es zu wissen. In der Mitte des Blattes glitzerte ein Bild von einem ausbrechenden Vulkan, der kein Feuer und keine Lava ausspie, sondern eine leuchtende Seifenblase. Praxis für Regressionsbegleitung, Rückführungen, Rebirthing, Reinkarnation. Verbinden Sie tief verdrängte Schattenbereiche mit hohen Ebenen des Lichts. Vereinbaren Sie einen Schnuppertermin in unserem Zeitreisebüro.